Willkommen zu Fäusi Federal, dem Talk mit interessanten, wichtigen Gästen aus dem Bundeshaus oder aus dem Bundeshaus West. Heute mit Bundesrat Ignacio Cassis. Herr Bundesrat, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir reden über die Verträge mit der Europäischen Union und ich freue mich, dass Sie alle Fragen, die ich habe, beantworten werden. Schön sind Sie hier. Ja, warum brauchen wir diese Verträge? Was sagt da der Bundesrat? Was sind die Gründe?
Buongiorno signor Foisi e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le persone interessate a questo tema. Warum wir die Verträge brauchen? Weil es im Interesse der Schweiz ist, für unseren Wohlstand, für unsere Sicherheit und für unsere Unabhängigkeit.
Gehen wir das ein bisschen in die Tiefe. Der Wohlstand, was bringt uns wirklich der Wohlstand? Was bringen die Verträge für den Wohlstand? Können wir das etwas ausdeutschen?
Ja, die Verträge erlauben uns eine sektorielle Beteiligung am Binnenmarkt der Europäischen Union. Das ist immer noch der größte Markt der Welt mit etwa 450 Millionen Konsumenten, aber vor allem Konsumenten, die Geld haben. Natürlich in China ist es größer, aber sie haben viel weniger Geld. Und mit diesen Verträgen, das sind eigentlich Handelsverträge, wir können diesen Zugang, diese Beteiligung am Binnenmarkt, wir können Hüftprothesen in Zürich produzieren oder in Winterthur und direkt in Lissabon verkaufen. Und dieser Markt ist 300 Milliarden Franken wert pro Jahr. Also für unser Wohlstand enorm wichtig.
Und ohne die Verträge haben wir diesen Marktzugang nicht?
Diese Marktbeteiligung hätten wir nicht. Nein, das sehen wir ja heute, zum Beispiel im MedTech-Bereich oder in der Maschinenindustrie-Bereich. Wir sind nicht mehr als äquivalent anerkannt von der EU und von dem her müssen wir unsere Produkte noch einmal in der EU zertifizieren lassen, was natürlich eine große zusätzliche Hürde ist.
Genau, es geht um die Konformitätsbewertungen. Den Zugang haben wir trotzdem. Es geht also nur um den einfacheren Zugang auf den Markt.
Deshalb spreche ich nicht von Zugang, sondern Marktbeteiligung.
Genau.
Marktbeteiligung heißt, wir produzieren mit den gleichen rechtlichen Standards wie in Deutschland, in Frankreich oder irgendwo, wenn wir diese Produkte im EU-Binnenmarkt verkaufen wollen. Wenn nicht, dann können wir tun, was wir wollen.
Jetzt die Studie des Bundesrates von Ecoplan gemacht, die sagt, wenn das wegfallen würde, dieses Abkommen eben über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen würde bis 2045 0,48% des Bruttoinlandproduktes wegfallen. Das ist in 20 Jahren nicht viel.
Ja, wir wissen ja, wie es ist mit Studien. Predictions are difficult, especially about the future. Also Zukunftsvoraussagen sind schwierig. Was wir aber heute sehen, ist, dass wir in einer sehr unsicheren, volatilen Welt leben. Denken wir an die USA mit dieser Geschichte von 39% Zölle. Und denken wir auch an China. Das sind unsere drei wichtigsten Handelspartner, EU, USA und China. USA ein Drittel von EU und China ein Zehntel von EU. Wir brauchen, wenn wir weiterhin in unserem Wohlstand leben wollen, brauchen wir diese Märkte, alle drei. Und mit der EU ist nicht nur ein Zugang, sondern sogar eine Mitbeteiligung am Binnenmarkt und nur an den Sektoren, die wir ausgewählt haben, eine Art Menü à la carte. Und dort können wir tatsächlich direkt Absatzmarkt haben, das heißt unsere Produkte verkaufen. Niemand weiß so genau, was passieren würde, wenn jetzt einer dieser drei Partner ausfallen würde. Aber am besten probieren wir gar nicht.
Sie haben kürzlich in der Romandie auch zu diesem Thema gesagt, ja, die Europäische Union sei, ich zitiere Sie, ein bisschen besser vorhersehbar, un peu plus prévisible, wie die neuen Vereinigten Staaten. Das glaube ich Ihnen schon, nur reicht das ein bisschen besser vorhersehbar?
Das war natürlich in Französisch eine gefundene Spitzenformulierung, das heißt eben ein Understatement. Es ist ganz klar, dass die EU immer noch rechtsstaatlich unterwegs ist. Bei den USA in diesen ersten Monaten haben wir gewisse Fragen offen. Wir sehen auch, wie lebhaft die Debatte in den USA selbst es ist mit den Balance zwischen Regierung und Gerichtshöfe. Ich glaube, wir müssen die Welt nehmen für das, was es ist. und uns anpassen und uns bewegen, damit noch einmal das Ziel erreicht wird von Sicherheit, von Wohlstand und von Unabhängigkeit. Artikel 2 der Bundesverfassung. Dazu gibt es der Bund.
Der größte Effekt gemäß dieser bundesrätlichen Studie hat die Zuwanderung. Also wenn die Studie nimmt an, es gibt nur noch eine Zuwanderung von 20.000 Personen pro Jahr und dann ist der Effekt 4,55% des Bruttoinlandproduktes bis 2045. Allerdings sind wir ja dann auch weniger Leute, also pro Kopf macht das nicht so viel aus. Und wir könnten ja diese Leute trotzdem in die Schweiz holen. Ich höre immer wieder in Basel, wir brauchen Grenzgänger und Zuwanderer. Aber das könnten wir auch unilateral machen, ohne Verträge.
Ja, es wäre grundsätzlich möglich. Einfach viel kostspieliger und viel komplizierter. Das kennen alle Unternehmen, die vor 2002, das heißt vor der Ära des bilateralen Wegs mit der EU, bereits existierten. Die Zuwanderung ist zugegeben ein wichtiges Thema, nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa. Und die Zuwanderung besteht aus zwei Komponenten. Das eine ist die Personenfreizügigkeit aus den Mitgliedstaaten der EU und die zweite Komponente ist die Asylsuchenden. Die erste, die kommen in die Schweiz nur, wenn sie einen Vertrag haben. Das heißt, wollen wir die Zuwanderung reduzieren, müssen wir die Arbeitsstellen reduzieren. Das heißt, anstatt ein Wachstum in der Wirtschaft, einen Rückgang des Wachstums haben. Und dann passiert es von selbst.
Das wollen wir aber nicht.
Normalerweise wollen wir es nicht, aber Herr Feusi, ich glaube, es hat ein Teil der Schweizer Bevölkerung, die damit liebäugelt.
Dass es, die wachstumskritisch geworden ist.
Ja, genau, die wachstumskritisch geworden ist. Das müssen wir auch in Betracht ziehen. Und das andere ist das Asylproblem. Das Asylproblem ist auch ein Problem, das nichts zu tun hat mit der Verträge Schweiz-EU, aber das für die Zuwanderung eine wichtige Komponente ist. Und hier ist man immer kontinuierlich an die Suche der besten Regelung. Sei es allein, Schweiz allein, sei es im Rahmen des Schengen-Dublin-Systems. Und dieses System hat tatsächlich vieles gebracht, aber hat es noch nicht geschafft, jetzt eine gute und wirksame Regelung für die Kontrolle dieser asylsuchenden Zuwanderung.
Bleiben wir einen Moment bei der Personenfreizügigkeit. Die wird ausgedehnt, die Unionsbürgerrichtlinie übernehmen wir mit bestimmten Restriktionen, Ausnahmen. Vor allem der Familiennachzug wird ausgedehnt. Also es kommen eben auch Personen in die Schweiz, die keinen Vertrag haben und sie können nach 5 Jahren hier einen Daueraufenthalt haben, auch wenn sie ein halbes Jahr sozialhilfeabhängig gewesen sind oder arbeitslos gewesen sind. Das ist doch schon eine große Erleichterung. Das schreibt die EU auch in ihrem Frage- und Antwortpapier.
Die Personen, der Familiennachzug ist bereits heute möglich, seit 25 Jahren. Wenn ein deutscher Arbeiter in der Schweiz eine Stelle hat oder eine Krankenschwester aus Deutschland in Zürich arbeitet, kann sie nachher auch ihre Familie in die Schweiz bringen. Das wird nicht geändert. Das konnten wir nicht wegschaffen und es war auch gar nicht möglich, darüber zu diskutieren, weil das gehört. Noch einmal, hier ändert sich sehr, sehr wenig. Es ändert sich hingegen in der Zeit, die man benötigt, um eine Daueraufenthaltsbewilligung zu haben. Bis heute ist es so, dass die älteren Mitgliedstaaten Deutschland nach 5 Jahren das bekommen. Die neueren, die östlichen Mitgliedstaaten hingegen 10 Jahre. Und mit diesem Paket würden wir alle vereinheitlichen auf 5 Jahre. 5 Jahre muss man aber arbeiten, bevor eine Person eine Daueraufenthaltsbewilligung bekommt.
Also, oder eben, 1 Jahr Arbeitslosigkeit gilt auch als Arbeiten im EU-Recht. Das ist so komisch.
Das war eine große Diskussion, weil die Frage ist, wenn einer arbeitet und plötzlich aus irgendwelchem Grund arbeitslos wird, der bekommt dann Arbeitslosigkeit. Oder? Und dann war die große Diskussion, wie rechnen wir diese Zeiten der Arbeit? Dann haben wir entschieden, das ist in den Verhandlungen so rausgekommen, dass wir Periode bis zu 6 Monate nicht angerechnet werden. Oder? Aber hingegen, wenn es mehr sind, dann schon. Mhm. Die Diskussion auch mit den Kantonen war eine harte Diskussion, weil es geht um die eine Seite, um eine einfache Rechnung zu haben und auf der anderen Seite um die Frage, ja, warum kommen die Leute überhaupt in die Schweiz? Sie kommen zur Arbeit und nicht. Ich meine, es war ein ganz wichtiges Ziel, dass wir keine Zuwanderung in die Sozialwerke haben. Und das konnten wir jetzt in den Verhandlungsresultaten haben.
Das werden wir dann sicher noch diskutieren im Parlament. Jetzt möchte ich darüber übergehen, was sind denn die Kosten dieses Abkommens? Also wir müssen EU-Regulierung übernehmen und das als liberaler Journalist interessiert mich das. Wie groß ist das? Zu was führt das? Die EU möchte Level Playing Field. Also sie schreibt auch, die am EU-Binnenmarkt teilnehmenden Schweizer Unternehmen müssen denselben Regeln und Verpflichtungen unterliegen wie die Unternehmen der EU. Das heißt, es kommt sehr viel auf die Schweizer Firmen zu.
Das kennen wir ja bereits heute. Seit 25 Jahren sind wir ja drin. Das Paket heißt eben Stabilisierung des bilateralen Wegs. Die Weiterentwicklung ist in Bezug auf Strom, wo wir eine neue Marktbeteiligung haben wollen. Aber die Übernahme der EU-Regelung, wenn wir unsere Produkte im EU-Markt verkaufen wollen, das ist in unserem Interesse. Das haben wir in diesen 25 Jahren autonom gemacht und immer schneller als viele Mitgliedstaaten, weil wir unsere Produkte verkaufen wollen. Jetzt neu würden wir uns mit diesem Paket verpflichten, grundsätzlich zu haben. Verpflichten tönt, wie wenn wir jetzt verpflichtet sind, weil und es nicht in unserem Interesse ist. In der Tatsache ist es in unserem Interesse. Denken Sie, jetzt, wir haben leider im Moment, gut, jetzt sind wir in einer Übergangsphase, aber bis zum Schluss der Verhandlungen waren wir in einer Phase, wo wir eben diese Äquivalenzanerkennung unserer Regeln in Bezug auf die Produktion nicht gegeben waren. Und das hat uns gezeigt, was es heißt, wenn wir nicht direkt unsere Produkte verkaufen können am Markt. Wir verlieren an Wettbewerbsfähigkeiten und wir verlieren an Volumen, an Handelsvolumen. Und das ist natürlich für die Unternehmen und für unseren Wohlstand wichtig.
Also bei Medtech war das ja der Fall, aber da ist ja nichts passiert. Weder das Volumen noch die Erträge sind zurückgegangen, weil unsere Produkte
die so gut sind. Die Kosten sind gestiegen. Die Medtech-Branche selber hat etwa 100 Millionen Franken nur Zertifizierungskosten gerechnet. Mhm. Und das ist natürlich schon ein Preis, der dann der Konsument überall auf den Markt zahlen muss. Mhm. Die Frage wäre, wie viel darf der Preis höher sein und noch konkurrenzfähig sein? Oder? Es ist wirklich eine Handelsdiskussion. Die Maschinenindustrie, Swissmem, hat jetzt ganz klar gewarnt, wenn sie die Äquivalenz nicht bekommen, werden wir viel weniger Maschinen verkaufen können im EU-Binnenmarkt. Und sie waren echt besorgt. Also der Bundesrat hört die Wirtschaft zu und versucht ihr den besten Weg zu erreichen. Und den besten Weg ist den heutigen Weg, den wir seit 25 Jahren haben, zu stabilisieren.
Gut, der Bundesrat könnte auch sagen, wir anerkennen einfach die Produktzertifizierung, die die Firmen in der EU gemacht haben, auch in der Schweiz. Dann können sie weiterhin nur an einem Ort zertifizieren und es gilt für beide Märkte.
Das ist natürlich möglich, damit die EU-Produkte in der Schweiz dann abgesetzt und verkauft werden. Aber das heißt absolut nicht, dass die Produkte der Schweiz im EU-Markt verkauft werden. Außer der Bundesrat würde, aber der Herr Voisi, da können Sie sich vorstellen, was es heißt, mit einem Bundesgesetz sagen, verpflichten die ganze Schweizer Regulierung wird automatisch angepasst an die EU-Regulierung in den Bereichen, wo wir am Markt sind. Das wäre weiter zu gehen, als wir jetzt gegangen sind. Wir haben heute eine grundsätzliche Verpflichtung. Am Ende entscheidet immer Bundesrat, Parlament und Volk. Das heißt, wir können bei jeder Übernahme der Rechts, der Normierung der EU und nur in den Binnenmarktteile, wo wir beteiligt sind, können wir immer noch Nein sagen.
Mhm. Was mich wundern nimmt, was sagen Sie einem Unternehmen, das vielleicht gar nicht in die EU exportiert, weil es vielleicht zu klein ist oder so, warum es trotzdem EU-Regulierung einhalten muss? Weil das ist ja das Problem. Wir übernehmen Regeln. Wenn ich exportieren will, muss ich natürlich die Regeln der EU einhalten. Das war immer so. Aber plötzlich muss ich es auch, wenn ich nicht in die EU exportiere.
Ich würde sagen, ein Schweizer Unternehmen, der nicht in die EU exportiert, weil er gar keine Produkte zur Exportation bestehen, für den ändert sich überhaupt nichts. Wenn er für die Schweiz Produkte macht, dann wird er weiterhin für die Schweiz Produkte machen. Er übernimmt gar keine Regulierung für seine Produkte. Wenn er für die EU im EU-Binnenmarkt seine Produkte exportieren muss, dann haben Sie es richtig gesagt, da muss eine gleich lange Spieße gelten. Das heißt, seine Produkte müssen konform sein mit der Regulierung des EU-Binnenmarktes. Mhm. Wenn er in den USA exportiert, er muss zum Teil auch gewisse Regulierung der USA beachten, damit seine Produkte überhaupt zertifiziert werden. Und das gleiche in China. Die ganze Welt funktioniert sehr ähnlich.
Bei allem Respekt, Sie haben jetzt gesagt, wenn er nicht in die EU exportiert, dann muss er die EU-Regulierung nicht einhalten. Aber ist das nicht anders? Wenn wir die ja übernehmen, die EU-Regulierung in unser Recht, dann muss er es eben immer einhalten.
Aber nicht, ich meine, ich werde oder Sie persönlich, wenn Sie keine Unternehmen haben im Flugtransport, im Landtransport, im Landesprodukt, in Landwirtschaftsprodukte oder in der Industrie, dann sind Sie gar nicht betroffen von dieser Regulierung. Es wird nicht das Bundesgesetz über die HV geändert. Das ist das damit nicht zu tun. Es sind nur die Änderungen, die Anpassungen der Schweizer Rechte in der Regelung der Produkte, die auf den EU-Binnenmarkt zu kommen. Wenn ich als Unternehmen nur Erdbeerenkonfitüren für die Schweiz machen, dann ist es mir egal, was die EU reguliert. Ich muss einfach gemäß Schweizer Recht konform sein, ohne den Anspruch zu haben, im EU verkaufen zu wollen.
Das Beispiel der Erdbeerenkonfitüre finde ich gut, weil wir werden ein Lebensmittelabkommen haben, oder? Und da wird faktisch übernehmen wir da die ganze EU-Regulierung für die ganze Schweiz.
Ja, es ist so, bei jedem Produktgattung müssen Sie sich überlegen, wird das jetzt exportiert oder ist diese Konfitüre jetzt gar kein Exportprodukt? Genau. Wenn es gar kein Exportprodukt, wenn ich es lokal verkaufe, dann brauche ich mich keine Sorge zu machen. Wenn ich es exportieren möchte, dann geht es nicht, wenn ich nicht konform handle. Mhm. Und die Regulierung ist natürlich noch einmal, sie hat das Ziel, uns produzieren zu lassen bei Industrieprodukten, uns so produzieren zu lassen, dass die Konformität unserer Produkte Standard ist mit dem EU-Binnenmarkt.
Ich möchte ein bisschen die politische Dimension ansprechen, weil mir das auch persönlich wichtig ist. Es geht ja auch in diesem Land immer um den Zusammenhalt, um die Institutionen, um den politischen Prozess, die dieses Land auch fundamental ausmache. Gerade Sie aus einer sprachlichen Minderheit wissen das besonders gut. Was bedeuten die Verträge für den politischen Prozess?
Dieser politische Prozess ist natürlich ein aufwendiger, ein sehr sensibler politischer Prozess. Vergessen wir nicht, wer wir sind. Wir sind in der Schweiz Teil des deutschen Sprachraums, Teil des französischsprachigen Sprachraums und Teil des italienischen Sprachraums. Demzufolge gehören wir zu unterschiedlichen Kulturen und der Zusammenhalt unseres Landes ist enorm wichtig. Wir alle wissen, dass wir große Ähnlichkeiten, meistens verlieben wir uns im Teenageralter mit den gleichen Liedern wie der Nachbarland, der die gleiche Sprache und Religion hat und so weiter. Und auf der anderen Seite wissen wir, wir gehören nicht zu dem Land, wir sind weder Deutsche noch Franzose noch Italiener. Und das ist die Schwierigkeit für die Schweiz auch, deshalb ist der Zusammenhalt für uns so wichtig. Wir müssen so viel investieren in unseren Zusammenhalt. Die Beziehung mit der EU sind für die meisten von uns die Beziehung mit dem benachbarten Land. Also für Deutsch-Schweizer, Deutschland und Österreich, ich lasse jetzt mal Liechtenstein weg, für die Romands ist das Frankreich und für die Bühner und Tessiner ist Italien. Und diese Beziehung ist kompliziert, weil sie ist historisch kompliziert und wir hatten es nie einfach in unsere Kontakte. Umgekehrt, diese Räumlichkeiten, Bodenseeregion, Genferseeregion oder Tessin, das sind Lebensräume, wo man über die Grenze geht wie nichts, wie wenn es keine Grenze hätten.
Auch ohne Verträge?
Auch ohne Verträge. Doch, die Personenfreizügigkeit ist so, ein Vertrag, der es uns erlaubt, die Schengen-Dublin-Vertrag erlaubt es uns eben ohne Grenzen. Ich habe noch die Zeit erlebt, als wir nach Italien nur mit dem Pass oder mit der Identitätskarte gehen mussten. Das alles ist weg und das hat jetzt über zwei Generationen bald so weit es gebracht, dass die Leute ein Gefühl haben für einen Lebensraum und nicht mehr politische Grenze, Schweiz, Politik. Aber man ist stolz, Schweizer zu sein. Man will nicht Deutsche sein oder Franzose oder so.
Siamo liberi ma svizzeri.
Siamo liberi ma svizzeri. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, diese Diskussion hat viel mehr als nur mit Handelspolitik oder mit Wirtschaftspolitik. Sie hat mit Identität, sie hat mit Gefühl des Zuhause-Sein und so weiter. Davor habe ich großes Respekt und ich verstehe, dass diese Diskussion auch geführt wird. Umgekehrt wollen wir auch Wohlstand und wir wollen stabile Beziehungen mit unseren Nachbarländern. In den letzten 25 Jahren würde ich jetzt nicht behaupten, wir haben die Identität verloren, weil wir einen bilateralen Weg mit der EU haben. Wir haben ja gute Geschäfte gemacht und wir sind trotzdem Schweizer geblieben. Und das würde jetzt weitergehen mit diesem Paket, etwas erweitert auch im Strombereich, wie Sie es gesagt haben, in Lebensmitteln und in der Gesundheitssektor. Wir haben es in der Pandemie gesehen, wie die Zusammenarbeit im Gesundheitssektor phänomenal wichtig war. Und als wir die Grenzen etwas geschlossen haben, haben wir sofort die gesellschaftliche Reaktion gespürt. Sie waren unzufrieden.
Aber die Auswirkungen auf den politischen Prozess sind ja doch entscheidend. Also ich meine, man kann beginnen, weil der Vertragspartner die EU unilateral ein Streitbeilegungsverfahren in Gang setzen kann, werden wir faktisch von der EU überwacht. Dann kommt dieses Verfahren, Sie haben es verschiedentlich schon geschildert an Medienkonferenzen mit diesem Schiedsgericht und so weiter. Es gibt die Auslegung des Europäischen Gerichtshofs, es gibt seine Rechtsprechung. Das ist schon ein Riesengebilde, das einen Einfluss hat auf unseren politischen Prozess.
Also wenn Sie als politischer Prozess unsere Institutionen, die direkte Demokratie, und die Rolle des Parlaments, des Bundesrates, der Bundesgerichte haben, dann ändert sich nichts. Wir müssen gar nicht die Verfassung ändern für dieses Paket. Das ändert sich nicht. Ich muss es wirklich ganz klar sagen. Wenn Sie sagen, ja, dann haben wir ein Schiedsgericht, der auch noch da ist. Ja, wenn Sie einen Vertrag, wenn wir jetzt gemeinsam einen Vertrag, ich kaufe Ihnen ein Auto und ich verkaufe Ihnen und Sie kaufen mir ein Auto, dann haben wir einen Vertrag. Und vielleicht haben wir gemeint, einverstanden zu sein und wir merken, nein, wir sind nicht einverstanden und dann haben wir eine Streitbeilegung. Dafür braucht es Gerichtshöfe. Im Moment haben wir keine. Wir würden auf die Beine stellen, für die Streitbeilegung. Das ist eine dieser institutionellen Fragen, die Streitbeilegung, damit wir am Ende des Tages wissen, okay, wie stehen wir jetzt dazu? Wer hat wie viel Recht und wie geht es weiter? Und dieser Schiedsgericht ist ein Gericht, der paritätisch, das heißt ein Richter aus der Schweiz, ein Richter aus der EU und die zwei ernennen einen Präsidenten. Und dieser Schiedsgericht ist zuständig genau um diese Dissonanzen, diese Streitigkeiten, die bei einem Vertrag entstehen können. Aber wir haben in 25 Jahren sehr wenige, die nicht politisch gelöst worden sind. Aber es bleiben doch einige, die offene Frage bleiben. Und mit dieser Schiedsgericht können wir auch dieses Problem lösen.
Und das Schiedsgericht wendet die Rechtsprechung des Gerichtshofes der EU an, steht im Vertrag. Und wenn es Rechtsbegriffe der EU nur impliziert und es keine Rechtsprechung dazu gibt, muss es Luxemburg den Gerichtshof der EU fragen. Das ist dann, wenn Sie mir ein Auto verkaufen, wäre das wie wenn Ihr Bruder dann entscheidet, wie dass wir diesen Handel abwickeln. Es ist eben nicht ein fremder Richter, es ist noch schlimmer. Es ist das Gericht der Gegenpartei.
Ich weiß, dass Sie das mit großer Überzeugung
für erzählen. Für die Zuschauer, ich frage das nicht zum ersten Mal.
Ich weiß, dass Sie das mit voller Überzeugung sagen. Aber noch einmal, ich versuche wirklich sachlich zu reden. Es geht im Rechtssystem geht es um zwei wichtige Fragen, oder? Wie interpretiert man das Recht? Wir haben das Schweizer Recht, wird von Bundesrat, Parlament, und dann sind es Bundesgesetze. Wer interpretiert bei Unklarheiten, Streitigkeiten? Der Bundesgericht. Nichts ändert. Im EU-Recht ist das EU-Kommission, EU-Parlament und am Ende EU-Gerichtshof. Das EU-Gerichtshof interpretiert, legt aus das EU-Recht. Daran ändert sich gar nichts. Jeder ist zuständig für die Interpretation Schweiz und EU ihres eigenen Rechtes. Wenn wir streiten, hat es ein zusätzlicher Gericht, das nichts zu tun hat mit dem Europäischen Gerichtshof. Das ist der Schiedsgericht. Der Schiedsgericht muss schauen, in dieser Frage gibt es einen Streit zwischen Schweiz und EU, und Deutschland und dann EU-Kommission, weil das würden wir nur als letzte Ultima Ratio. Das ersetzt nicht die Rechtsprechung, also die Streitbeilegung in der Schweiz. Die wird zuerst einmal in der Schweiz gemacht. Am Ende des Tages entscheidet irgendwie der Bundesgericht etwas. Und dieser Entscheid des Bundesgerichts steht im Clinch mit dem Vertrag, in dem wir sind. Und dort würde man sagen, okay, diese Frage, wir sehen, dass wir eine andere Interpretation oder eine andere Logik gehabt haben. Wir haben eine Differenz. Wir versuchen sie politisch auszugleichen. Wenn es nicht klappt, dann haben wir ein gewisse Tage, ein System, der zu einem Gerichtsentscheid, und das ist dieses Schiedsgericht. Wenn der Gerichtsentscheid sagt, worum geht es überhaupt? Nehmen wir an, wir in der Schweiz sagen, ja, das ist diese Regelung der EU, haben wir ja gehorcht, wir sind deren gefolgt und sie haben wir richtig angewendet. Und die EU sagt, nein, diese Regeln ist anders anzuwenden. Diese Frage der Anwendung, der Auslegung einer Regel der EU ist Sache des Schiedsgerichts. Falls er nicht weiß, wie es tatsächlich stimmt oder wie wird das in der EU, diese Regel, ausgelegt, dann fragt der Schiedsgericht dem Europäischen Gerichtshof. Und er sagt, nein, in der EU wird das so ausgelegt. Das gleiche parallel in der Schweiz. Es ist der Bundesrat, der sagt, wie Bundesgesetze ausgelegt werden. Das nimmt er auf in der Interpretation des Rechtes. Aber im Streitfall entscheidet der Schiedsgericht, das letzte Wort für den Streit hat der Schiedsgericht, nicht der Europäische Gerichtshof, nicht der Schweizer Bundesgericht. Und das können Sie drehen, wie Sie wollen, aber es ist eine Schiedsgerichtsfunktion, ist bekannt in der Schweiz. Wir haben etwa 30 Abkommen mit anderen Ländern mit einem Schiedsgericht. Und das ist genau das Gleiche mit diesem Paket.
Wo aber nirgends dahinter dem Schiedsgericht dann eben das Gericht einer Partei ist, bei keinem einzigen dieser Handelsverträge.
Es sind zwei.
Oder auch die Rechtsprechung des EuGH, die einfließt. Ich meine, ja, da werden wir uns nicht ganz einig.
Herr Feusi, hinter jedem Schiedsgericht gibt es immer das definitive, das höchste Gerichtshof des zuständigen Landes. Jedes Land hat eine Höhe, ein hohes Gericht, das Ultima Ratio zuständig ist für die Interpretation des eigenen Rechts. Die Supreme Court in den USA ist genau wie der Europäische Gerichtshof. Die haben das letzte Wort in der Interpretation des amerikanischen Rechts zum Beispiel. Oder? Aber im Streitfall ist es nicht eine Sache der Interpretation, es ist eine Streitigkeit zwischen zwei Parteien, die anders das Recht auslegen und interpretieren wollen. Und das Schiedsgericht sagt, nein, also der jetzt hat es richtig gemacht oder der andere hat es richtig gemacht. Ein Schiedsgericht hat den Vorteil, dass wir am Ende des Tages unsere Streitigkeit beenden. Einer gewinnt, der andere verliert oder umgekehrt. Oder beide haben halb gewonnen und halb verloren. Und am Ende, am Morgen ist ein neuer Tag.
Und dann gibt es Ausgleichsmaßnahmen, oder?
Und Jetzt verpflichten mich, das zu verkomplizieren. Es sind zwei unterschiedliche Benutzungen des Schiedsgerichtes. Einer ist für die Auslegung eben dieser staatlichen Streitigkeit, wo es dann Ausgleichsmaßnahmen. Und der andere ist im konkreten Anwendungsfall. Dort hat es keine Ausgleichsmaßnahmen, dort ist es klar. Aber bei den Streitigkeiten zwischen Staaten, beispielsweise, wir haben vorhin gesagt, das Volk hat immer das letzte Wort. Jetzt mache ich Ihnen ein Beispiel. In der Küchenbau müssen wir, die neue EU-Regelung sagt, die Kühlschränke und die Waschmaschinen sind nicht mehr Standard 60 cm, sondern 64, vor den Bilateralen in der Schweiz, waren es 64.
Okay.
Sie hatten ja zwei Kataloge in den ersten Jahren, Schweizer Produkte, EU-Produkte. Okay. Und dann sagt die Schweiz, hey, nein, das wollen wir überhaupt nicht, das geht nicht, wir wollen auf 60 cm bleiben und so weiter. Wir können Nein sagen. Und dann kann die EU eine sogenannte Ausgleichsmaßnahme und sagt, ja, aber dann werdet ihr diese 60 cm Kühlschränke nicht mehr im EU-Markt verkaufen können, weil sie eben nicht konform sind zu den... Das ist eine mögliche Ausgleichsmaßnahme. Man wird ausgeschlossen, teilweise ausgeschlossen aus dem Markt für diejenigen Produkte, die nicht der Regulierung der EU entsprechen. Wenn ich jetzt in China genügende Kühlschränke mit 60 Zentimeter Höhe habe, dann werde ich die in China verkaufen, wenn sie dort konform sind. Und die Schweizer Industrie kann sagen, wir bleiben bei 60. Aber heute wissen wir, dass die Wichtigkeit der EU, Deutschland, Frankreich, Italien, als Handelspartner derart viel größer ist als USA und China, dass wir in unserer Industrie sagen die Wirtschaftsverbände und die Organisationen sagen, ja, wir möchten natürlich dort produzieren, wo wir die Zusicherung haben, dass wir ein großes Absatzmarkt haben. Wir wollen ja unsere Produkte verkaufen und die Schweiz ist zu klein. Und die EU sind diejenigen, die am nächsten liegen. Mhm. Ähnliche Kultur, ähnliche Rechtsstaatlichkeit. Das ist die Sache heute. Und das allein reicht auch noch nicht. Die EU allein reicht auch noch nicht. Wir wollen auch die USA und China, mhm, alle drei. Mhm. Nur das gibt uns den Wohlstand, den wir heute kennen.
Viele Kritiker befürchten, dass halt dann viel Politik in Brüssel gemacht wird und nicht mehr in der Schweiz. Also Beispiel Stromabkommen, gerade letzten Sonntag, die Geschichte in der Sonntagszeitung, dass man dann gewisse Dinge nicht mehr im Stromgesetz haben kann, einen Mindestpreis bei Solarstrom auf Dächern von Einfamilienhäusern zum Beispiel, oder im Lebensmittelbereich, dass es Kontrollen gibt bei Alpkäsereien und so weiter, oder in ganz vielen Bereichen, dass wir weniger souverän sind. Was bedeuten die Verträge für die Souveränität?
Das kennen wir seit 25 Jahren, Herr Feusi. Wir sind schon seit 2002 in dieser Situation. Also nichts ändert. Wir sind schon drin. Diese Diskussion, die Sie jetzt führen, haben wir vor 26 Jahren. Und dann hat das Volk Ja gesagt und wir haben die Verträge. Und seitdem leben wir drin. Wir haben gelernt, mit ihnen umzugehen. Wir haben gelernt, sie zu interpretieren. Soweit wie es nötig und gewünscht war, haben wir unsere Regulierung in diejenigen Produktenreihen angepasst, damit wir sie im Ausland verkaufen können. Und offen sind eben Fragen geblieben, wie gehen wir im Streitfall? Eine institutionelle Frage. Oder offen ist geblieben, ja, können wir nicht die Rechtsübernahmen vereinfachen, weil es ist in unserem Interesse, dieses EU-Recht zu nehmen, wenn wir die Produkte zu 80% dort verkaufen. Mhm. Und die Krux war nicht das, das wäre schon längst erledigt. Die Krux bei dieser Diskussion war, dass in diesen Diskussionen auch die Personenfreizügigkeit ist. Und die Personenfreizügigkeit hat mit Zuwanderung, mit Migration zu tun. Und wir haben hier in der Schweiz natürlich, das ist ein Thema, wo der Schuh drückt. Das ist bekannt. Wir versuchen auch Lösungen zu finden. Wie gesagt, es ist zum Teil arbeitsmarktbedingt. Wir haben ja Unternehmen, die Fachkräfte benötigen. Das ist die Personenfreizügigkeit. Und zum anderen Teil haben wir die Asylsuchende, die wir vielleicht nicht suchen, aber aufgrund unserer Tradition sind sie auch da. Und hier muss ich sagen, wir sind wahrscheinlich noch nicht der geopolitischen Lage gewachsen diesbezüglich.
Vielleicht vertiefen wir nur noch einen Aspekt. Ich meine, da war der Auftrag im Mandat drin, diese bestehende Schutzklausel 14.2 zu konkretisieren. Was sind schwerwiegende Probleme? Das ist nicht gelungen, aber jetzt hat man einen Prozess hinten dran gehängt. Ihr Kollege Beat Jans hat gesagt, ja, mit diesem Prozess und der innenpolitischen Umsetzung könne man dann Kontingente erlassen. Die EU schreibt auf ihrer Webseite, das sei nicht möglich. Also plant man da bereits einen Rechtsbruch? Ich verstehe, dass die EU da etwas nervös wird diesbezüglich.
Es ist so. Ich habe soeben gesagt, die Zuwanderung ist ein Thema. Und deshalb haben wir mit aller Kräfte auch in den Verhandlungen versucht, was können wir tun, um die Kontrolle der Zuwanderung zu verbessern. Und das Resultat war eben diese Schutzklausel. Ja, es hat heute schon eine Schutzklausel, nur ohne Handbuch. Niemand weiß und niemand weiß, auf welchen Weg man... Also sie ist beim ersten Schritt bereits tot. Man kann sie nicht benutzen. Mhm. Neu haben wir mit der EU geregelt, diese Schutzklauseln wollen wir benutzen. Bei schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Lage kann die Schweiz entscheiden, Maßnahmen zu ergreifen, um die Zuwanderung einzudämmen. Und die Frage, die offen bleibt, ist, Wann genau? Wie werden die Situationen? Das ist jetzt in der Vernehmlassung. Im Ausländergesetz hat der Bundesrat Vorschläge gemacht, wie er gedenkt, hier vorzugehen, konkret, wann die Klausel aufgerufen werden soll. Und dann haben wir mit der EU zwei Schienen, eine Dringlichkeitsschiene für akute Probleme und eine gewöhnliche Schiene. Falls wir nicht einig sind, da fallen wir zurück auf die vorherige Diskussion, Streitbeilegung, Schiedsgericht, der Schiedsbericht wird einen Entscheid fallen. Falls der Schiedsgericht einen Entscheid fällt, sind wir nicht verpflichtet, und zwar vertraglich nicht verpflichtet, dem zu folgen. Wir können in dem Moment eine Maßnahme wählen, die dann zu einer Kontroverse führt, die aber nicht im Rahmen der Schutzklausel, sondern eine grundsätzliche Kontroverse mit der EU, für die wir auch noch den rechtlichen Weg haben. Aber Sie haben recht, Herr Feusi, das Ziel ist nicht, dass wir einen Vertrag machen und gleichzeitig mit dem Hinterkopf denken, wie können wir den Vertrag brechen. Nein, einen Vertrag kann man jederzeit brechen. Also übrigens, wir heiraten nicht. Das ist ein Vertrag, den kann man immer kündigen. Und schon heute haben wir diese Verträge, wir könnten sie kündigen, wenn wir wollen. Und es hat auch politische Bestrebungen gehabt, das zu tun. Das ist legitim, das ist Politik. Ich glaube, neu ist, dass wir einen ordentlichen Rahmen für diese unterschiedlichen Handhabungen mit einer Realität, die Zuwanderung. Wenn wir jetzt materiell, weil das ist ein abstraktes Denken, natürlich heute haben wir viel Zuwanderung, aber wenn wir materiell denken, wohin treiben wir? Wer geht jetzt in die Pension und wie viele Jungen bleiben noch aktiv in der Schweiz? Dann, also wenn ich die Berichte lese, die da vom Bundesamt für Statistik oder von den Wirtschaftsverbänden publiziert werden, dann mache ich mich Sorgen, haben wir überhaupt noch Arbeitskräfte in der Zukunft? Oder sind wir ein Land von Pensionierten ohne Arbeitskräfte haben? Also auf die eine Seite verstehe ich, ich glaube, wir haben ein griffiges Mechanismus in, deren Anwendung müsste man mal probieren und dann schauen wir, wie es funktioniert. Auf der anderen Seite sage ich, wie groß sind die Chancen, dass wir überhaupt dazukommen. Und ja, das ist die Krux, in der wir drin sind. Das eine tun und das andere nicht lassen.
Sie haben immer gesagt, lieber kein Abkommen als ein schlechtes Abkommen. Ja. Was passiert, wenn die Bevölkerung genau diese Haltung einnimmt und sagt, die sind uns zu wenig gut?
Ich habe großes Respekt vor jedem Volksentscheid. Wenn das Volk muss die Möglichkeit haben, darüber zu befinden. Weil seit 20 Jahren diskutieren wir nun darüber. Ich habe vor 8 Jahren dieses Dossier von meinem Vorgänger geerbt. Der war schon 8 Jahre unterwegs und vorher hat es auch noch schon Diskussionen. Und diese Diskussion verdirbt den nationalen Zusammenhalt. Das Volk wird am Schluss Ja oder Nein sagen und das wird in einem wie im anderen Fall eine Klarheit für die Zukunft. Die Beurteilung, was besser ist, das wird in jedem Kopf jedes einzelnen Bürger stattzufinden haben.
Die Zeit reicht jetzt nicht, noch über das Ständemehr zu sprechen. Das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Aber meine letzte Frage, sehr auch aus Respekt Ihnen gegenüber, habe ich etwas nicht angesprochen, was Ihnen wichtig ist?
Nein, ich glaube, wir haben das Wesentliche diskutiert und auch diese schwierigen institutionellen Elemente der Rechtsübernahme und der Streitbeilegung, das ist etwas das Novum, auch was in diesem Paket drin ist. Der Rest kennen wir seit 25 Jahren. Der Bundesrat ist zutiefst davon überzeugt, dass gerade in dieser unruhiger Welt es eine strategische Notwendigkeit ist, diesen bilateralen Weg zu stabilisieren und Ruhe für die nächsten 2 Jahrzehnte zu haben. Wie gesagt, das Parlament und das Volk werden das letzte Wort haben.
Vielen Dank für das interessante, gute Gespräch. Meine Damen und Herren, das war Feusi Federal aus einem Sitzungszimmer des Bundesrates im Bundeshaus West. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lassen Sie einen Daumen nach oben da. Abonnieren Sie den Kanal oder schreiben Sie mir an dominik.feusi@nebelspalter.ch. Herr Bundesrat, vielen Dank und einen schönen Tag noch.
Ihnen auch. Dankeschön. Danke.